Also nochmal von mir, hallo alle miteinander. Es ist mir eine Freude, dass wir heute zusammen sind hier, dass ihr mich eingeladen habt, Charmena mich eingeladen hat, das war schön. Und ich weiß nicht, ob sie es euch schon verraten hat, es soll irgendwie heute um Kindererziehung gehen. Viele haben ja kleine Kinder, manche haben schon große Kinder. Ich will mich vielleicht selber erstmal vorstellen. Mein Name ist Christiane und ich bin seit 19 Jahren verheiratet. Wir haben 5 Kinder. Unser Ältester ist 17 Jahre alt und unser jüngstes Kind ist 7 Jahre alt, die wird jetzt 8. Und mit 5 Kindern ist so ungefähr eine Vielfalt in die Familie hineingekommen, die wir uns auch nicht hätten erträumen lassen. Das ist eigentlich wunderbar. Und jeder, der mehr als ein Kind hat, wird das wieder bestätigen und sagen, also jedes Kind ist wirklich völlig anders. Und das ist super, das ist von Gott so gewollt. Und natürlich ist die Herausforderung umso größer, dass wir sie erziehen. Und darum soll es heute ein ganzes Stück gehen. Und das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, darüber zu reden, denke ich, ist einfach und nicht sehr kompliziert. Und wir wollen nicht vergessen, dass wir einfach jeder verschiedene Kinder hat und dass es sich um individuelle Persönlichkeiten handelt und dass wir nicht irgendwelche Regeln aufstellen, die jedem dann auf den Kopf gedrückt werden und dann musst du das genauso tun, damit das dann genauso die Resultate bringt. Ich möchte einfach von vornherein sagen, dass wir in dem Thema Erziehung absolut auf den Heiligen Geist angewiesen sind. Und dass jedes Kind total unterschiedlich ist, unterschiedlich versteht, unterschiedlich reagiert. Und dass wir das einfach, bevor wir anfangen, irgendwelche Regeln wiederzunehmen, wissen müssen. Und als ich begonnen habe, das Thema vorzubereiten, da habe ich festgestellt, beim Beten und auch erste Gedanken zu sammeln, dass es gar nicht beim Erziehen losgeht, dass es in unserem eigenen Herz losgeht. Und dass dort eigentlich die Voraussetzung dafür geschaffen wird, dass wir mal Kinder erziehen können. Jetzt habe ich einen ganzen Haufen Bibelstellen, weiß nicht, ob ihr eine Bibel mit habt. Gut, pass auf, es macht nichts, bleibt ganz cool. Ich sag das einfach und wir haben hier eine Aufnahme, da könnt ihr das zur Not mal nachhören, wenn euch das noch interessiert. Dann lese ich das einfach so vor, das macht jetzt nichts, sonst liegt ja auch die Bibel vielleicht im Fleischsalat, ist auch komisch. Das braucht auch niemand. Okay, ich fange einfach mal mit einer Stelle an, aus dem Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Ich fürchte mal, ihr habt die alle schon mal gehört. Sehr schön. Ich lese einfach mal vor. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das ist das, was eigentlich zuerst steht, dass wir in der Lage sind, das zu prüfen, was von Gott kommt, bedeutet, dass wir erkennen erst einmal grundsätzlich, dass wir uns nicht orientieren können an den Maßstäben dieser Welt. Dass wir uns nicht orientieren können und gleichförmig machen können mit dem, was uns die Welt vermittelt, über alles, über das ganze Leben, über jeden praktischen Vorgang. Sondern unser Maßstab ist das Wort Gottes. Das ist das Erste. Und deswegen kommen heute 1000 Bibelstellen, vielleicht auch nur 100, gut, aber auf alle Fälle sehr viele Bibelstellen. Und ihr könnt noch mehr finden mit Sicherheit, wenn ihr euch in dieses Thema reinbegebt. Und das möchte ich jedem empfehlen, der vielleicht am Anfang steht und sucht, auch die noch nicht verheiratet sind. Eine gute Ehevorbereitung ist, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das Erste, was in diesem Thema kommt, dass unser eigenes Herz in den allermeisten Fällen viel Heilung bedarf. Viel Wiederherstellung. Oft sind unsere Prägungen schräg bis ganz falsch, verzerrt. Das Gottesbild ist verzerrt durch unser eigenes Bild von unserem persönlichen Vater oder durch irgendwelche Personen, die Autorität über uns hatten, Lehrer, auch geistliche Leiter. Alles Dinge, die uns prägen und die in unser Leben Einfluss nehmen und die natürlich dann in unserer Beziehung zu unseren Kindern Einfluss nehmen. Von daher ist Erziehung ein ständiger Prozess, in dem, dass wir zu Jesus hinwachsen müssen, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, sagen, Regel 1 bis 3, alles beiseite, ich brauche, Herr Jesus, dass du mein Herz heilst. Versteht ihr? Also wir machen uns nicht gleichförmig mit dieser Welt. Das bedeutet, die Maßstäbe, die die Welt uns gibt, gelten erstmal für uns nicht. Und wir kommen aus einem, in Anführungsstrichen, christlichen Abendland. Das hat noch ein paar christliche Grundsätze gehabt. Das ist schön. Aber die Entwicklung in unserer Politik und in unserer Familienpolitik, die geht so schräg bergab. So schnell. Und die ist so falsch, dass wir sehen, dass es wirklich nicht mehr um Familie geht, dass es nicht mehr in erster Linie darum geht, stabile Kinderpersönlichkeiten hervorzubringen, sondern es ist alles fließend, ob das Kind ein Mädchen oder ein Junge sein will, das darf sich neuerdings selber raussuchen. Und dass Männer Frauen heiraten, das ist ja auch fast schon vorsintflutlich. Wir können ja auch Männer heiraten, beziehungsweise Frauen können mit Frauen zusammenleben. Und das sind alles Dinge, die uns jetzt begegnen und die nicht mehr verpönt sind, sondern die einfach schon salonfähig sind und die normal sind. Und wir müssen einfach wissen, dass das auf unsere Kinder noch viel mehr als Normalität wirken soll, als wie es auf uns wirkt, weil wir doch noch irgendwo andere Hintergründe haben. Und aus diesem Grunde noch mehr, macht euch nicht gleichförmig mit dieser Welt. Wir suchen das Wort Gottes und wenn wir Kinder erziehen wollen, müssen wir im Wort Gottes suchen. Im Sprüche 1, Vers 7 steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also was suchen wir zuerst, wenn wir Erkenntnis haben wollen über das Thema Kindererziehung? Wir brauchen Gottes Furcht. Gottes Furcht steht absolut entgegen zu Humanismus. Humanismus ist der Feind aller Erziehung und der Feind von Gottes Furcht. Also das, was Christen prägt und das, was uns als Gotteskinder, als Nachfolger Jesu anders macht, von dem, wie die Welt ist, das ist Gottes Furcht. Und das wollen wir wirklich in unseren Herzen drin haben. Das heißt, dass wir unsere ganze Lebensplanung danach richten müssen. Das soll nicht nur ein frommes Zeug sein, was sonntags kommt, sondern das muss jeden Tag unter der Woche dabei sein. Und ich weiß, dass man mit kleinen Kindern das sehr schwer kann, weil einfach sehr wenig Zeit da ist und unsere ersten drei Kinder sind ungefähr im Alter von, also im Abstand von 14 Monaten bis anderthalb, ja, ein Dreiviertel Jahre gekommen. So, ich hatte also wirklich richtig kleine Kinder, alle auf einmal, drei auf einmal. So, ich weiß, dass man da wirklich keine Zeit hat. Es ist, also in der Nacht bist du laufend auf, du bist also dann früh auch wie ausgerungen und weißt, die Sonne geht zwar auf und der Tag geht los, aber ich gehe irgendwie nicht los. Das ist alles klar und ich glaube auch, dass Gott das sieht und dass Gott da nicht in irgendeiner Form böse über uns ist. Also jeder, der in dieser Sache mit Selbstverdammnis zu tun hat, das könnt ihr wirklich als Lüge vom Teufel ad acta legen. Du hast keine Zeit, das ist völlig klar, aber du kannst beten beim Wickeln, du kannst beten, wenn du den Abwasch machst, wenn du einen Geschirrspüler einräumst. Du kannst zu jeder Zeit beten, versteht ihr das? Das ist eine Frage von der Herzensbeziehung. Und dann kommt auch wieder mal eine Zeit, wo du Bibel lesen kannst, das gibt's auch, zur Ermutigung. Und wenn du in der glücklichen Lage bist, dass du einen Ehemann hast, dann kannst du dem die Kinder mal andrehen und dann hast du vielleicht doch mal Zeit für dich. Gut. Also, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und wir brauchen einfach die Ordnung aus dem Wort Gottes. Ich habe vorhin hier so ein Kärtchen gelesen, Psalm 19. Der Psalm 19 preist das Wort Gottes als vollkommen. Das macht die Augen hell. Ich muss mal ganz kurz vorlesen. Das ist ein wunderbarer Psalm, ab Vers 8. Psalm 19, ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Wenn es unsere Seele froh macht, kann es auch die Seele von unseren Kindern froh machen. Versteht ihr? Das ist ja, was wir wollen. Wir wollen ja, dass die Kinder auch fröhlich aufwachsen. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Einfältigen weise. Es ist gut, wenn wir zu der Erkenntnis kommen, zu sagen, ja, ich bin einfältig, da habe ich wirklich keine Ahnung. Oder ich bin so verbogen, mein Vater war so streng und so will ich es absolut nicht wieder machen. Der Herr macht die Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Und wenn wir eine Aversion haben gegen Vorschriften, wenn wir wenn sofort in uns was aufsteht, kommen wir nicht mit Vorschriften. Dann müssen wir einfach beten und sagen, Herr, du siehst, was in meinem Herz da schiefgelaufen ist. Entweder ich muss wirklich umkehren und Buße tun für die Sünde von Rebellion. Es kann auch mit Verletzungen zusammenhängen, die einfach mein Leben prägen, wo ich mit Vorschriften nichts zu tun haben will. Beides ist möglich, aber beides muss unter das Kreuz. Wir können uns nicht dahinter verstecken und sagen, so bin ich eben. Gott wusste schon, dass wir so sind, aber das ist für ihn kein Hindernis, uns zu verändern. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Ist das nicht wunderbar? Das ist das, was das Wort über sich selbst sagt, was wir erforschen und erfahren sollen. Und es ist einfach so, dass wir geprägt sind, dass Traditionen unser Leben prägen, dass Kultur unser Leben prägt. Ich habe auch über Kindererziehung schon gesprochen im Kaukasus. Das ist in Russland. Und in Russland gibt es verschiedene Regionen und das, was uns Ostdeutschen oft schwerfällt, es gibt dort also ganz, ganz viele Völker, es gibt bei weitem nicht nur Russen, die in verschiedenen Regionen leben und die einfach nur in die große Sowjetunion eingemeindet wurden, wider ihren Willen. Und die ihre ganz eigenen Kulturen haben mit Frauen, Umgang mit Kindern, ganz klar. Aber das Wort Gottes ist für jede Kultur und für jede Tradition gültig. Das heißt, wenn wir erkennen, dass so wie wir geprägt sind, nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann müssen wir unsere Prägung zu Jesus bringen, sagen, das will ich nicht mehr. Heile mich davon, reinige mich, gib mir neues Denken. Die Kultur, das, was uns irgendwo gefangen hält, ne? Kommen wir wieder auf die Weihnachtszeit zu, wie schön, der liebe Weihnachtsmann auch. Und das ist alles, was uns umgibt, was auf uns einstürmt und was uns immer herausfordert, gerade wenn wir Kinder haben, eine Stellung zu beziehen. Wie gehe ich damit um? Was sage ich zu meinen Kindern? Wie kommen wir damit klar? Und das ist das, wo das Wort Gottes sagt, wir sind erlöst von diesem Ding, Kultur, Tradition, auch was in der Gemeinde abläuft mit Kindern, das ist oft von einer Tradition geprägt, die ist weder aus dem Wort Gottes noch in Gottes Sinne. Versteht ihr? Und da müssen wir einfach suchen, was sagt Gott dazu? Wie sieht Gott die ganze Geschichte? Das Einzige, was wir haben, ist das Wort Gottes. Und wir haben den Vers im 1. Petrusbrief. Schön, habe ich das ja auch nicht aufgeschrieben, aber finde ich schon. 1. Petrus 1, um euch das wirklich aus der Bibel zu sagen, dass wir von diesem Ding Kultur und Tradition erlöst sind, falls euch mal jemand fragt. 1. Petrus 1, ab Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Versteht ihr, was die Väter uns überliefert haben, die Großväter und deren Großväter? Dieser, in der Fußnote steht, von dem nichtigen oder vergeblichen, von den Vätern überlieferten Wandel. Das sind Hülsen, das sind Phrasen, das sind irgendwelche Gesetze, die keinen Inhalt mehr haben, die niemanden nützen und oft sehr viel Schaden anrichten. Gerade im religiösen Bereich ist es wirklich so, und das erkenne ich immer mehr, wenn ich mich damit befasse, dass Religion auf nur und nur auf Äußerlichkeiten abzielt. Außenrum muss alles stimmen. Außenrum muss es ordentlich sein, alles still, die Kerzen und die Form muss stimmen und es muss alles hinhauen, aber inne im Herz, darauf kommt es überhaupt nicht an bei Religion. Und deswegen, wir sind davon erlöst. Gott schaut immer auf unser Herz. Gott schaut nie drauf, wie es äußerlich ist. Denn das, was in unserem Herz ist, wird sich natürlich nach außen hin auswirken und wird natürlich eine positive Wirkung haben. Aber wenn es in unserem Herzen nicht da ist, ist alles, was angelernte Menschengebote sind, für Gott wertlos. Und das müssen wir einfach wissen. Und deswegen brauchen wir, dass ein Prozess von Heilung in unserer eigenen Persönlichkeit in Gang kommt. Am besten, bevor wir Kinder kriegen. Wenn wir jetzt schon Kinder haben oder auch unsere Kinder groß sind, ist das kein Hindernis, dass da trotzdem in Gang kommt. Das ist einfach wichtig. Ohne dem sind wir dem irgendwo ausgeliefert, dass wir alles, was wir selber als Schlechtigkeiten, als, sage ich mal, negative Einflüsse erlebt haben in unserer Kindheit, dass wir das alles wieder falsch machen. Heilung kommt, indem wir vergeben, indem wir versöhnt werden mit unserer Vergangenheit, mit unserer Kindheit vielleicht, was notwendig ist. Und das ist einfach eine wichtige und richtige Voraussetzung dafür, dass wir selber Kinder erziehen können. Dann ist mir ein ganz wichtiger Vers in dieses Licht gefallen, was Kindererziehung anlangt. Da sagt der Apostel Paulus zum Timotheus: Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2, Vers 2. Das ist doch gut, ne? Kann man sich leicht merken. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Hier haben wir eine Beschreibung eines Menschentyps, einer Person, die treu ist und die tüchtig ist und die lehrfähig ist. Und irgendwie hat der Heilige Geist mir da das Licht angeknipst und hat gesagt: Wieso sollen das nicht deine Kinder sein? Diese treuen, tüchtigen, lehrfähigen Menschen. Gott gibt uns die Kinder, dass wir sie zu solchen Menschen auf den Weg bringen. Ich meine, der Herr selber muss sie zu solchen Menschen machen, aber wir haben die Verantwortung, sie dort in die richtigen Bahnen zu lenken. Und noch was, weil wir hier wirklich auch als Gemeinde zusammen sind, zu sagen, das ist auch die Gemeinde von morgen. Also wie stellen wir uns das vor? Wie soll die Gemeinde von morgen denn aussehen? Die Gemeinde von morgen sind unsere Kinder. Und es ist nichts wichtiger, als dass wir dort hinein investieren, was nur geht, dass wir sie lehren, in dem zu leben, was wir erkannt haben, was richtig und gut ist, was heilsam ist. Noch eine ganz allgemeine Sache vorab: Wer die Hauptverantwortung trägt, das ist auch so eine Sache mit Prägung und Kultur. In vielen Kulturen ist einfach so, dass die Frau natürlich selbstverständlich die Hauptverantwortung hat für Erziehung. Das liegt auch oft an der Tatsache, dass Männer sich da in Passivität irgendwo einhüllen und nichts dazu beitragen, beziehungsweise zu spät oder nie eine Entscheidung treffen. Das ist ein ganz großer Mangel in unserer Gesellschaft und auch eigentlich in den meisten Gesellschaften. Das ist ein Teil, der jetzt nicht bei uns als Frauen liegt, wo Gott wirklich die Herzen von Männern erneuern muss und wo einfach das neue Bewusstsein wachsen muss. Gott zieht mich zur Verantwortung für meine Familie in erster Linie. Frauen sind oft in diese Rolle gedrängt, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen für Dinge, die sie nicht übernehmen sollen, weil der Mann durch seine Passivität und durch sein Schweigen und durch sein Nichtentscheiden das der Frau hinschiebt. Das macht die Lage nicht besser, weil die Frau ist nicht wirklich in der Position, dass sie sich mit sowas wohlfühlt. Sie hat sich wohl vielleicht angewöhnt, das zu tun, aber es ist nicht das, worin sie leben soll von Gott aus. Und wenn wir mit Jesus gehen und da im Wort forschen, dann fühlt man sich mehr und mehr unwohl mit so einer Situation. Aber wir müssen jetzt erstmal auf die Sache gehen, dass Frauen sind für die Erziehung von Kindern verantwortlich und Männer natürlich auch. Es steht im Sprüche 1, Vers 8, übrigens das Buch der Sprüche ist ein wirklich ganz aufschlussreiches Buch und enthält ganz viele wichtige Hinweise, was Erziehung und Kindererziehung anlangt. Sprüche 1, Vers 8, gehorche, mein Sohn, der Zucht deines Vaters und verwirf nicht die Weisung deiner Mutter. Das sagt uns gleich, dass hier zwei Leute verantwortlich sind für die Erziehung der Kinder. Und natürlich sind wir herausgefordert, und das ist von der Grundvoraussetzung her, dass wir uns dann logischerweise, wenn wir noch in der glücklichen Position sind, uns darum zu bemühen, dass wir einen Lebenspartner kriegen, keinen Ungläubigen heiraten. Natürlich, wenn man verheiratet ist und später zum Glauben kommt und der Ehepartner nicht, ist das wieder eine andere Situation, aber jeder bestätigt, dass es einfach eine große Diskrepanz ist, in Einheit zu kommen über Erziehungsfragen. Dass es eine große Schwierigkeit ist und dass es viel Leid und Kummer bedeutet, wenn man sich nicht abstimmen kann über Erziehungsfragen und in Einheit da vorwärts geht. Und wir wollen einfach darum beten. Und ich denke, dass auch der Herr solche Gebete wirklich erhört, wenn du in dieser Position bist, dass in deiner Ehe ihr nicht übereinstimmt, weil vielleicht dein Mann oder deine Frau nicht gläubig ist, dann sag, Herr, ich brauche das von dir. Bitte gib mir die Kraft, da in der richtigen Weise mich unterzuordnen, als Frau unter meinen Mann, aber auch wirklich dir mehr zu gehorchen als Menschen. Das ist eine Gratwanderung. Das heißt, ganz praktisch, dass wir über Erziehungsfragen mit unserem Ehepartner reden müssen. Wir können niemals davon ausgehen, dass der das ja auch gesehen hat. Ihr Lieben, lasst uns nicht in diese Versuchung verfallen. Unsere Männer sind die meisten Zeit auf Arbeit und sind nicht zu Hause und in diese ganzen Prozesse involviert, die wir erleben. Und oft kommen die nach Hause und können einfach nicht riechen, was abgegangen ist. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wir müssen Zeit nehmen, miteinander zu reden. Als wir die kleinen Kinder hatten, haben wir vorne am Tisch gerade gelacht, da war es so, dass wir dann einfach aus Ermangelung an solcher Zeit, die ununterbrochen mal für uns da war, die Kinder ins Auto gesetzt haben, Autokindersitz angeschnallt, losgefahren. Zum Glück unsere Kinder, weil geht auch nicht bei allen, aber unsere Kinder waren gute Schlafkinder, sind dann eingeschlafen im Auto und wir konnten uns in Ruhe unterhalten über alles. Also such Zeiten, wo du dich mit deinem Mann austauschen kannst über auch Erziehungsfragen, natürlich über alle anderen Fragen auch, aber lasst einfach nicht diese Sache aufkommen, dass der andere riechen können muss, was abgegangen ist oder was er tun soll oder was du von ihm erwartest. Solche unausgesprochenen Erwartungen sind tötend, führen höchstens zu Manipulationen und das ist wirklich das Letzte, was man in einer Ehe braucht. Dann das nächste Wichtige ist, dass wir vor Kindern nicht streiten über unsere Erziehungsfragen. Sobald ein Kind merkt, dass die Eltern sich nicht einig sind mit dem, was sie jetzt gerade versuchen durchzusetzen, das trifft immer das Brett an der dünnsten Stelle, um es dort durchzubohren. Und ist schnell, und ich habe das auch schon bei manchen gesehen, wo du sagst, das Kind spielt die Eltern gegeneinander aus. Mit der Frage geht's zum Papa, mit der Frage geht's zur Mama. Und das ist schon völlig klar, dass es dort durchkommt und da nicht. Oder wie auch immer. Und das können auch schon ganz kleine Kinder. Das ist also nicht jetzt auf 10-Jährige oder auf, weiß ich nicht, 8-Jährige, sondern das können auch schon ganz kleine, zu wissen, wer wann ja sagt. Also lasst euch nicht dazu hinreißen, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt, wo du sagst, oh, das hätte ich jetzt wirklich nicht so gemacht. In Ruhe, abseits von den Kindern, wenn die das nicht hören und mitkriegen, reden du, das kam mir irgendwie komisch vor. Ich wäre nicht so streng gewesen an dieser Stelle. Oder das hätte ich jetzt nicht durchlaufen lassen. Ich hätte dem wirklich mal ein paar auf die Finger gehauen, das hätte er nicht machen sollen. Oder sowas. Dass man das nicht in Anwesenheit der Kinder beredet. Und es ist trotz allem, wo uns Frauen das vielleicht manchmal liegt, das Heft in der Hand zu nehmen, so, dass Gott wirklich den Vater der Familie zur Verantwortung ziehen wird für das, was abgegangen ist. Das soll uns als Frauen auch ein bisschen entlasten. Ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die einfach keinen gläubigen Mann haben und versuchen, dass die Maßstäbe Gottes in ihrer Familie aufrechtzuerhalten und was das für ein Kampf ist und wie schwer das ist. Aber doch wirklich diese Verantwortung wieder zu Gott zu geben und zu sagen, Herr, du siehst, ich kann nur das, was ich kann. Und der Herr wird trotzdem den Mann fragen. Das ist wie das Prinzip, wie die Erdanziehungskraft, dass Gott die Verantwortung dem Mann gegeben hat für die Familie und auch ein Gebetsanliegen für uns, für unsere Männer wirklich zu beten, dass sie dort hineinkommen. Gott sagt, dass wir selbst Erziehung brauchen. Das, was wir unseren Kindern weitergeben wollen, das sagt Gott ganz klar in seinem Wort, dass er uns das gibt. Und wir haben eine gute Stelle im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 12, Vers 6 bis 10. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung. Gott behandelt euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollten wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? Denn die züchtigten uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das bedeutet, Gott, der Herr, drückt seine Liebe zu uns, zu seinen Kindern, darin aus, dass er uns erzieht. Und das ist völlig entgegen dem humanistischen Weltbild. Liebe ist ein sehr schwammiger Begriff oft in der Welt gesehen und hat wenig Struktur und ist auf alle Fälle nicht in Verbindung zu bringen mit einer Korrektur oder mit einer, dass man jemanden vielleicht sogar konsequent behandelt oder dass man jemanden irgendwo ein Ziel gibt, wo es hingeht, sondern eher so die Zustimmung, die allgemeine Zustimmung. Aber Gott, der Herr, und das soll unser Maßstab sein, drückt seine Liebe in dem aus, dass er uns auf den richtigen Weg bringt. Und ich glaube, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, mit ihm gehen, dass wir das schon wissen und dass wir das schon so akzeptiert haben, dass Gott will, dass unser Leben heilig wird. Und sagen wir, ja, das ist ja völlig klar, das will ich. Aber in dem Maß, wie Gott uns erzieht, sagt er auch, ihr seid für eure Kinder insofern verantwortlich, als sie erzogen werden müssen. Denn dass wir Kinder erziehen, hat ein bestimmtes Ziel. Wir müssen verstehen, dass unsere Kinder von Anfang an, wenn sie auf die Welt kommen, nicht Jesus in ihrem Herzen haben, dass sie nicht wiedergeboren sind, dass sie einfach zu Gottes Schöpfung gehören. Das ist ganz klar, dass sie zu uns gehören als Kinder, aber dass sie Erlösung brauchen. Und alles, was in ihnen wohnt, ist ihre menschliche Natur. Und unsere menschliche Natur, das wissen wir Erwachsenen, braucht Prägung. Und wir haben im Galater 5, Vers 20 oder 22, diese Gaben, diese Früchte des Heiligen Geistes, was wirklich Charaktereigenschaften sind. Die Liebe, die Freude, den Frieden, die Geduld. Das sind Früchte des Geistes als Charaktereigenschaften. Aber es gibt auch Charaktereigenschaften, die jetzt nicht explizit als Früchte des Geistes benannt werden im Wort Gottes, aber die trotzdem da sein müssen, um dorthin zu kommen, dass Gott uns prägen kann. Ein ganz kleines Beispiel, wenn wir unsere Kinder nicht dazu erziehen, uns gehorsam zu sein, die uns sehen, mit denen wir zusammen sind. Wie können wir erwarten, dass unsere Kinder irgendwann einmal Gott gehorsam sind, den sie nicht sehen? Versteht ihr? Es ist so dieser Gedanke an die autoritäre Erziehung und das Kind muss ja selber finden, wo seine Grenzen sind und das muss ja selber wissen, was gut und schlecht für es ist. Es gibt nichts Schlimmeres als diese Ideen, die dem Kind keine Grenzen geben und die dem Kind nicht sagen, was gut und böse ist. Denn ein Kind hat davon noch gar keine Ahnung. Und deswegen sind wir dran, das Kind zu prägen und zu erziehen. Und dass sein Charakter wirklich so geformt wird, dass es in der Lage ist, später einmal Gott zu hören und auch das, was es gehört hat, gehorsam zu sein, dem gehorsam zu sein und das umzusetzen, was es gehört hat. Ich möchte auch, dass der Gedanke aus unserem Kopf geht, dass das alles in der Gemeinde im Kinderdienst getan wird. Wenn das Kind zu Hause nicht geprägt wird, dann ist es lediglich auffällig im Kinderdienst. Versteht ihr das? Und wir können nicht erwarten von denen, die unseren Kinderdienst machen, dass sie unsere Kinder erziehen. Ne? Das ist wirklich wichtig. Und es gibt auch mal eine Situation, wo vielleicht mal einer von den Kindermitarbeitern auf dich zukommt und sich mal getraut, was ja schon eine Riesenüberwindung ist, zu sagen, du, ich habe seit 3-4 Wochen echt Probleme mit deiner Tochter, mit deinem Sohn. Irgendwie, ich komme nicht richtig zurecht. Dann ist das für dich nicht der Grund, jetzt beleidigt abzuziehen, sondern dann ist es der Grund für dich, ein großes Ausrufezeichen über deinem Kopf. Ich muss mit meinem Kind mal sehr eindringlich reden, was los ist. Gehorsam. Wenn wir Gehorsam nicht zu Hause eintrainieren, unsere Lehrer, unsere Kindermitarbeiter, alle die, mit denen wir später auch zusammenarbeiten, wenn die Kinder älter sind, können das nicht. Das ist das, was wir zu Hause tun müssen. Es gibt eine wichtige Reihenfolge von Grundprinzipien für biblische Erziehung. Und diese Reihenfolge muss eingehalten werden. Die Basis oder das allererste für Erziehung ist absolut bedingungslose Annahme und Liebe. Es gibt den Begriff, den fand ich mal so gut, den haben die Müllerns mal geprägt, die Ehepaar Mühlern, die viel über Kindererziehung auch geschrieben und publiziert haben. Der Liebestank. Jedes Kind hat einen Liebestank. Und der Liebestank muss voll sein. Der darf nicht leer sein. Und dieser Liebestank, wenn der gefüllt ist, darauf baut sich alles andere auf, was dann geschieht. Also eine Beziehung ist natürlich zuallererst von der Mutter zu dem Kind da, weil das ganz biologisch normal ist. Und das muss auch, das muss gepflegt werden, durch viel miteinander reden. Es ist immer schön, weil mit kleinen Kindern wird sehr viel geredet. Und ich bin jetzt in der Lage, dass ich große Kinder habe. Und ich sehe, man muss mit den großen Kindern genauso viel reden. Versteht ihr das? Das ist jetzt gerade ein Ding, was mir einfällt. Es wird oft so gesagt, na, wenn die dann 10, 12 sind, die machen dann schon ihr Ding. Ihr Lieben, lasst uns nicht vergessen, wir müssen mit den großen Kindern genauso viel reden wie mit den kleinen. Und die großen Kinder haben genauso einen Liebestank, der gefüllt werden muss, wie die Kleinkinder. Das ist wirklich wichtig. Also es muss wirklich bedingungslose Annahme und Liebe da sein in der Familie. Sonst brauchen wir nicht anzufangen, über Erziehung zu reden. Alles andere wird gesetzlich, wird hässlich, vielleicht sogar gewalttätig und ist nicht im Sinne Gottes. Das müssen wir wirklich sehen. Also das, was auch Gott uns zuerst gibt, auch wenn wir gläubig geworden sind, sehen wir, Gott hat mich angenommen. Ich bin so absolut außer der Norm von dem, was Gottes Norm ist. Und Gott hat mich trotzdem lieb. Und genau diese Liebe, diese bedingungslose Annahme ist das erste und die wichtigste Basis für das, wie wir unsere Kinder erziehen. Das bedeutet, dass wir verantwortlich sind, dass in unserer Familie ein friedliches Klima herrscht, dass wir nicht mit unausgesprochenen Erwartungen oder Anschuldigungen die Atmosphäre verpesten. Denn das alles, was nicht in Worten ausgedrückt wird, ist trotzdem da. Und Kinder, gerade kleine Kinder, empfinden das. Kleine Kinder schreien, obwohl sie nicht die Worte verstehen, die die Eltern miteinander streiten. Aber die merken den Unfrieden in ihrem Herzen. Und das ist ein ganz wichtiges Ding, dass wir dafür verantwortlich sind, dass das Klima, dass die Atmosphäre, dass das, ja, das, was Kinder einatmen, dass das in Ordnung ist, dass das in der Harmonie ist. Dazu kommt, dass wir Humor haben miteinander. Dass wir miteinander lachen. Ohne Auslachen. Ganz wichtig. Ohne Schadenfreude. Dass man Zeit hat, einander zuzuhören. Kleine Kinder wollen immer sehr viel reden. Dem muss man lange zuhören, aber dann muss man auch mal sagen, es ist gut. Hat auch seine Grenze. Aber dass man sich prinzipiell dafür Zeit nimmt. Ein wichtiges Ding ist, wenn die Kinder älter werden, Zeit miteinander sind Mahlzeiten. Gemeinsame Mahlzeiten. Das ist ein ganz zentraler Punkt in der Familie, der gepflegt und gehegt werden muss. Je älter die Kinder werden, umso mehr gehen sie ihre eigenen Wege, umso mehr haben sie zu tun. Und vielleicht schafft ihr es dann höchstens einmal am Tag oder vielleicht ein, zweimal in der Woche noch eine gemeinsame Mahlzeit zu haben, aber pflegt die. Sorgt dafür, dass es eine gute Zeit ist, wo die Kinder reden können, wo jedes Kind zu Wort kommt. Wenn ihr mehrere habt, das ist ganz wichtig, wo ihr auch mal einen Kommentar zu dem geben könnt, was sie erzählen wollen. Es muss einfach dafür Zeit werden. Wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, dann lasst uns darum beten, dass wir erkennen, wo die freien Spitzen sind, die wir für falsche Dinge oder für irgendwelche Nebensächlichkeiten verdoppelt haben. Wie zum Beispiel Fernsehen angucken, irgendeine wichtige Sendung, die jetzt gerade nicht verpasst werden darf, irgendeine Folge von irgendeiner Serie. Das ist alles absolut nachgeordnet, liebe Leute. Kinder und Beziehungen zu Kindern werden gebaut, durch dass man Zeit und Liebe investiert. Zeit ist das Größte, was man Kindern geben kann. Ich habe es bei unseren Schulkindern gesehen, viele Einzelkinder auch. Die Eltern arbeiten beide, haben Geld, das ist richtig schön. Die haben also jedes elektronische Spielzeug zu Hause, was du dir denken kannst, von der PlayStation 1 bis 3, Xbox und hast du nicht gesehen, alles, was kommt. Fernseher natürlich selbstverständlich im Kinderzimmer. Und die Kinder sind alleine, versteht ihr? Das ist schön, dass sie das alles haben, aber die sind alleine. Die sitzen mit niemand zusammen am Tisch, die haben gar keine gemeinsamen Mahlzeiten. Die gehen an den Kühlschrank, nehmen sich ihr bisschen Zeug raus und gehen wieder in ihr Zimmer. Versteht ihr, was von der Einsamkeit im Herzen von dem Kind wächst, was ich mit seiner PlayStation abgeben muss? Und wie langweilig das ist, wenn du das Spiel dann bis zum letzten Level durchgespielt hast und dann siehst du, gut, schenkt mir jetzt mal jemand eine andere CD oder kriege ich ja Taschengeld oder es läuft dann nur noch auf solche materiellen Dinge hinaus. Also das Wichtigste, was wir unseren Kindern geben, ist Zeit. Zeit miteinander. Freundliche Zeit. Nicht Zeit, wo man den anderen immer nur sagt, was er alles falsch macht, sondern wirklich. Und das fängt an im Kleinstkindalter. Das ist wirklich wichtig, denn wenn du nicht in diesem Kleinstkindalter anfängst, du hast mit einem Zehnjährigen dann nichts mehr zu erzählen. Versteht ihr? Also diese Freundschaft aufzubauen, das ist unser wichtigstes Ding, was wir tun müssen. Zuerst als Mütter und selbstverständlich als Väter, die dann in dem späteren Alter auch immer mehr mit dazukommen. Ich meine, wenn die Babys ganz klein sind, ist logisch, ist erstmal die Mama vorne und hinten, oben und unten. Aber sobald das Kind, also der Vater ist immer involviert in diese ganze Geschichte und kommt immer mehr damit hinein, mit dem Kind auch Zeit zu verbringen. Und Männer tun sich manchmal ein bisschen schwerer, in diese Zweisamkeit von Mama und Baby einzudringen. Und das ist ja auch erstmal ganz natürlich, aber doch, es ist die Beziehung zum Vater aufzubauen, genauso notwendig und genauso lebensnotwendig für das Kind. Wir müssen einfach Einfallsreichtum entwickeln für Zeiten miteinander, gerade Wochenende, wenn Kinder anfangen, irgendwelche Sportarten zu betreiben, irgendwelche Instrumente zu spielen, in irgendwelchen Ensemble mitzuspielen oder was weiß ich, dann wird's dann an den Wochenenden wenig, dann muss man richtig planen. Und das ist nicht falsch, sondern das ist genau richtig. Jeder Mann, jede Frau muss ihren Beruf planen und muss wissen, was sie wann macht. Genauso Zeit einplanen für die Kinder. Nicht zu wenig. Also die Basis für Erziehung ist bedingungslose Annahme und Liebe. Das ist das, was zuerst kommt. Und das ist das, was immer gepflegt werden muss. Dann kommt das mit zunehmendem Alter, dass wir das Kind dazu erziehen, selbstständig zu werden. Wir haben die Kinder nicht für uns gekriegt, sondern wir haben die Kinder dafür gekriegt, dass sie für Gott da sind. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Versteht ihr? Und das, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist Persönlichkeiten zu werden, die auf eine selbstständige Art Jesus nachfolgen können. Und das ist das Wichtigste, was wir haben. Wir haben Verantwortung für diese Generation, die nach uns kommt. Für die vor uns können wir nichts. Die hat uns geprägt. Davon kann uns der Herr Jesus erlösen. Davon können wir geheilt werden, wenn das notwendig ist. Aber für die Generation nach uns haben wir wirklich Verantwortung, die wir übernehmen müssen. Das ist das Zweite, dass wir sie zur Selbstständigkeit und zum Verantwortung nehmen, erziehen. Und was darauf dann kommt, das Dritte ist, dass es Regeln gibt, dass es Konsequenzen gibt. Und das ist das, was dem Kind Stabilität und Sicherheit gibt. Wenn das Kind genau weiß, bis hierhin kann ich gehen, da ist es richtig, da bleibt die Harmonie erhalten. Wenn ich die Stereoanlage jetzt anmache, dann ist die Harmonie getrübt. Versteht ihr, was ich meine? Regeln. Regeln ergeben Sicherheit für ein Kind. Das Kind testet die Regeln aus und guckt, ob es Konsequenzen gibt. Und es ist wichtig, dass es welche gibt, denn sonst nützen die ganzen Regeln nichts. Und wer stellt diese Regeln auf? Der Vater hat in der Regel die Pflicht, diese Dinge festzulegen. Was darf, was darf nicht. Je älter die Kinder auch werden, zum Beispiel bei kleinen Kindern, eine wichtige Regel, die der Vater aufstellen muss und auch erhalten muss, ist der Umgangston. Der Umgangston in der Familie. Wie reden wir miteinander? In einer abfälligen Art. Immer zynisch. Zynismus ist was, was Kinder überhaupt nicht verstehen. Zynismus bedeutet ja, ich sag, du hast aber heute eine schöne Bluse an. So weißt du, dass du die nie wieder anziehst. Als Erwachsener weißt du das. Als Kind sagst du, oh, die gefällt dir. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Zynismus ist, das tötet. Das geht in der Familie im Umgangston gar nicht. Also ich merke das, weil wir, durch die älteren Kinder bist du manchmal zynisch, ne? Aber die Kleinen verstehen das nicht. Und das ist dann, das darf nicht sein. Das vergiftet. Ne? Das bringt ein Gift in die Umgangsformen hinein, ins Reden miteinander. Das ist wirklich nicht gut. Also der Vater stellt die Regeln auf. Und er ist auch dafür verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden. Und wenn wir jetzt bei dem Thema oder bei dem Beispiel Umgangston bleiben, dann ist das wichtig, dass wir darauf achten, dass jeder sich selber kontrolliert, jeder sich selbst beherrscht auch. Manchmal wird man ja auch doch recht gereizt oder irgendwas nervt einen sehr an. Dann ist es wichtig, dort wieder irgendwann zurückzurudern und zu sagen, nee, so nicht. Ja, dann ist es auch wirklich wichtig, dass wir, wenn wir Regeln haben, dass Strafen folgen, wenn wir für Kinder Regeln aufstellen, dass die Strafen zeitnah stattfinden. Dass wir nicht sagen, naja, also am Freitag kriegst du dann die Quittung für das, was du heute am Montag gemacht hast oder so. Das ist also absolut nicht haltbar. Und wir müssen es einfach merken, dass Strafe, die positive Wirkung von der Strafe, die wir uns ja eigentlich erwarten, davon abhängt, mit wie viel Liebe und mit wie viel Einsatz wir die Vertrauensbeziehung gebaut haben. Versteht ihr, wo unsere jüngste Tochter jetzt, dadurch, sie ist 5 Jahre später geboren als unser vorletztes Kind, sodass ich richtig viel Zeit hatte für sie, was mir bei den anderen leider nicht so gegeben war. Aber ich habe festgestellt, ich hatte mit ihr von Anfang an eine absolut, es ist eigentlich witzig, weil mit einem Baby kann man kaum von einer freundschaftlichen Beziehung reden, aber wir hatten eine gute Freundschaft miteinander. Es gab so, ist klar, ab einem halb, dreiviertel Jahr gibt es da so gewisse Grenzen, die auch ein kleines Baby schon überschreitet. Aber wir hatten eine gute Beziehung miteinander und die war mit viel Zeit und mit viel Schmuseln und all das geprägt. Und sie war so feinfühlig und so sensibel drauf, wenn diese Harmonie gestört war und ich wegen irgendwas sauer war, was sie eben ganz logisch wie jedes kleine Kind irgendwo mal schräg liegt oder mal rumschreit oder was irgendwas falsch macht oder so, dass da gar nicht viel Strafe bedurfte, um das wieder zu korrigieren oder um mir zu sagen, hey, das geht so nicht. In dem Falle hat das schon gereicht, wenn ich einfach bloß gesagt habe, das finde ich jetzt doof oder mal ein bisschen sauer geworden bin. Das war Strafe genug für das Kind, dass diese Harmonie weg war und die war am Boden zerstört, hat geschrien und geheult und war wirklich traurig. Er musste dann schon unterscheiden. War wirklich traurig, dass es nicht mehr ging. Und dann haben wir uns wieder versöhnt und dann war es wieder in Ordnung. Und da war sie wieder lammfromm. Schön. Wir müssen natürlich unterscheiden, wenn kleine Kinder anfangen, uns erpressen zu wollen mit ihrem Harmoniebedürfnis. Möchte ich gleich noch anhängen, weil Mütter sind sehr, sehr leicht erpressbar. Nämlich sie wollen ja auch die Annahme von dem Kind. Sie wollen ja auch die Zustimmung, dass das Kind jetzt wieder lieb mit mir ist. Lasst euch nicht auf diese Schiene ein. Du wirst erpressbar und du wirst manipulierbar für alles, was das Kind will. Du bist erschossen, wenn das Kind erst 3 Jahre alt ist. Also da muss man wirklich seine eigene Persönlichkeit, wenn die nicht wirklich stabil ist, zu Jesus gehen und sagen, Herr, ich brauche das, dass ich mich hier abgrenzen kann. Ich will nicht erpressbar sein. Ich will meine Annahme bei dir haben und nicht von dem Kind. Das ist ein echter Mangel in unserer Gesellschaft. Dem Kind wird vorne und hinten alles reingesteckt, damit es mir freundlich gesonnen ist. Das ist aber nicht der Sinn der Sache. Sondern das Kind lernt, wo seine Grenzen sind und das tut der Persönlichkeit des Kindes gut. Die Bibel spricht oft davon, dass es auch körperliche Konsequenzen gibt, dass es auch die Möglichkeit gibt, zu schlagen, selbst, was ich vorhin vorgelesen habe, in der Stelle im Hebräerbrief, sagt Gott, schlägt jeden Sohn, der zu ihm kommt. Das ist schon fast, stehe schon mit einem Bein im Knast, ich weiß, wenn ich sowas sage, weil körperliche Züchtigung in unserer Gesellschaft verboten ist. Aber ich hatte am Anfang gesagt, dass wir uns nach den Maßstäben des Wortes Gottes ausrichten und diese nicht mit humanistischen Maßstäben gleichzusetzen. Und das Buch der Sprüche spricht davon, dass wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn. Aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Das bedeutet, dass das Gegenteil von Liebe ist Nachlässigkeit. Wenn du dein Kind nicht erziehst, mal abgesehen davon, ob das jetzt nur jetzt mit einem Stock ist, das du schlagen musst, wo ich eigentlich auch kein Freund bin, dass wenn du das Kind aber nicht erziehst, in der Konsequenz, das ist das Gegenteil von Liebe. Und dass wir geben dem Kind nichts Gutes, wenn wir es einfach laufen lassen und passiv sind. Im Sprüche 19, Vers 18 steht, züchtige deinen Sohn, denn dann ist noch Hoffnung da, aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Das bedeutet für uns, dass wir unser Kind so gut wie es geht, ich sage jetzt mal nicht, dass das immer funktioniert, aber so gut wie es geht, nie im Affekt oder im Zorn schlagen. Weil töten kann man auch die Seele von dem Kind. Versteht ihr? Es ist nicht nur, dass man jetzt ein Kind totschlägt. Das macht ja wirklich ja selten einer. Leider ist viel öffentlich bekannt geworden, dass es Menschen gemacht haben. Aber das ist ja das, was wir wissen, was nicht passiert. Aber mit Zorn ein Kind oder vielleicht sogar mit Jähzorn ein Kind zu schlagen, das tötet die Seele des Kindes ab. Da überschreiten wir eine Grenze, die einfach schrecklich ist, wo dem Kind Schreckliches zustößt oder angetan wird. Und die Bibel ermahnt uns, dass wir das nicht tun sollen. Dann steht im Sprüche 22,15, haftet Narrheit am Herzen des Knaben, die Rute der Zucht entfernt sie davon. Das heißt, dass wir mit körperlicher Züchtigung dem Kind klar machen, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist. Narrheit ist ja etwas, wo jemanden irgendwie der richtige Plan fehlt oder die Erkenntnis über das, was er tun soll, was ja bei Kindern meistens der Fall ist. Das Wichtige, was wir wissen müssen, ist, dass es von Kindern redet in erster Linie und nicht von Jugendlichen, von jungen Männern, von jungen Frauen. Und was wir einfach sehen, ist, dass Erziehung im jüngsten Kindesalter stattfindet. Von null bis, oder vielleicht von einem halben, dreiviertel Jahr bis zum fünften, sechsten Lebensjahr ist es die erste und wichtigste Erziehungsphase, die wir haben und nutzen sollten. Wir sehen dann später, dass das Kind 12, 13, 14 wird und dieselben Protest- und Rebellionsphasen wieder durchläuft in seiner Pubertätsentwicklung und dann sind entweder Grundlagen gelegt, dass das Kind schon weiß, hier gibt's Grenzen und mein Vater und meine Mutter meinen das, was sie sagen und wackeln nicht bei jeder Entscheidung hin und her und lassen sich doch wieder rumkriegen oder also sie testen das aus in gewissem Maße, aber es ist, wenn du den Kampf gewonnen hast im Alter zwischen halbem Dreivierteljahr und 5 Jahren, dann ist der Kampf in der Pubertät wesentlich leichter zu führen, als wenn das nicht stattgefunden hat oder zu wenig. Ich habe noch einen Vers aus dem Sprüche 23, Vers 13 und 14. Entziehe dem Knaben die Züchtigung nicht. Wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, aber er rettet sein Leben vom Scheol, das heißt vom Totenreich. Das heißt, wenn wir es unterlassen, unser Kind zu erziehen und zu züchtigen, dann programmieren wir Probleme für die Zukunft bereits vor. Bis dahin, dass es dann unfähig ist, eben selbst dem Herrn Jesus wirklich gehorsam zu sein. Und solche Probleme können einfach sein, dass das Kind nicht gelernt hat, sich unterzuordnen. Dass es nicht gelernt hat, Autorität von Erwachsenen anzuerkennen. Das haben wir jetzt ganz viel in der Schule. Gibt es einen Lehrer unter euch? Nee? Wir haben die Lehrer in der Grundschule sind immer mehr damit konfrontiert, dass die Kinder gar nicht wissen, dass Erwachsene schon allein dafür, dass sie ein paar Jahre mehr auf dem Buckel haben, einfach weisungsberechtigt sind. Und für viele ist der Lehrer vorne Luft. Und das ist ein schrecklicher Zustand für die Lehrer selber, die ja eigentlich wirklich versuchen, die Kinder für ihre Sache zu begeistern, fürs Lernen zu begeistern. Auch Probleme, seine Emotionen zu beherrschen, Probleme, sich einzuordnen, was dann in der Berufsausbildung weitergeht. Lehrer abbrechen, ja, der hat das und das zu mir gesagt. Ja, klar. Aber wenn der Lehrling nicht gelernt hat, dass er schon mit 5 Jahren das und das gesagt kriegt, was er dann zu tun hat, wie sollte er das mit 16 oder mit 18 wissen? Versteht ihr? Die Hauptverantwortung liegt schon erstmal bei den Eltern. Das Ziel von Kindererziehung für uns ist also, dass wir mit den Kindern gute Charaktereigenschaften trainieren. Und das Wort Gottes spricht von guten Charaktereigenschaften. Sprüche 2, Vers 7 redet von Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und ich will einfach jetzt mal ein paar von diesen Charaktereigenschaften, die man antrainieren kann, sage ich mal, nennen, damit wir wissen, wo das hingeht. Ich habe also Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Fleiß, Großzügigkeit, Besonnenheit, Selbstdisziplin. Das sind so ein paar einzelne Dinge, die wir mit unseren Kindern trainieren. Wir sind also nicht stur, dass wir irgendwelche Regeln umsetzen müssen, sondern wir haben ein großes Ziel vor Augen, gute Charaktere zu formen. Versteht ihr? Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, Nummer 1. In Sprüche 2, Vers 7 steht, er hält für die Aufrichtigen, in Klammern für die Geraden, Hilfe bereit, ist denen ein Schild, die in Lauterkeit wandeln. Und Sprüche 11, Vers 3 steht, die Rechtschaffenheit der Aufrichtigen leitet sie sicher. Die Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst. Dazu habe ich immer ein paar praktische Punkte für die Kleinkindererziehung. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, das bedeutet in erster Linie, ich lasse nicht zu, dass mein Kind sich angewöhnt, mich auszutricksen. Ich kenne Muttis, die von vornherein immer das Beste von ihrem Kind erwarten. Und es ist genau der falsche Standpunkt, zu sagen, das Kind ist nicht von Grund auf gut, der Mensch ist nicht von Grund auf gut. Das ist ja das, was uns das humanistische Selbstbild oder Menschenbild sagen will. Und nur die Umstände oder die äußeren Einflüsse machen den Menschen schlecht, sondern von Grund auf und vom Herzen her ist der Mensch verdorben. Die menschliche Natur ist verdorben durch die Sünde. Und das ist auch bei einem Säugling der Fall. Denn woher, oh, ich danke dir. Danke. Denn woher nimmt das Kind auf einmal dieses absolut fest zementierte Nein? Das kann ja schon losgehen, da ist das noch am Stillen, da ist das ja noch bei der Mama an der Brust und sagt schon Nein. Woher kommt das dann, wenn im Menschen alles so gut ist? Versteht ihr? Das geht ja also von vornherein los. Wie kann es dann sein, dass ein Kind lauthals schreit im Bett, steht, Drama ohne Ende, du kommst rein und es lacht dich an. Wo kommt das dann her? Es ist also so, dass das Kind bereits im grünsten Alter anfängt, dich auszutricksen und du bist gerufen, das zu bremsen, das in die Bahn zu lenken. Das geht mit viel Humor und das geht auch mit viel Konsequenz. Bei den Kleinen ist es einfach so. Ich habe dann immer gelacht bei unserer Jüngsten und habe gesagt, ja, es tut mir leid, du bist die Fünfte, also mit mir jetzt überhaupt nicht mehr. Beim Ersten habe ich da vielleicht noch was gesehen, jetzt nicht mehr. Dieses Manipulieren geht weiter. Das ist nicht eine Sache, die klein bleibt, sondern die wächst sich aus. Die wächst sich aus in Launigkeit. Die Mutter ist erpressbar. Ich schrei einfach ein bisschen oder ich tue ganz dramatisch. Mir geht's so schlecht, weil jetzt die Süßigkeit so weit oben steht, bis die endlich runtergeholt ist. Versteht ihr? Wir müssen achten, dass wir nicht erpressbar sind. Das ist der erste und prinzipielle Haltung, die wir haben müssen und wo wir immer wieder auch konsequent bleiben müssen, auch wenn das wirklich schwer ist. Und wenn die dann einmal gelernt haben, dass die Eltern konsequent sind, wird das auch wieder leichter. Alle, die mit kleinen Kindern gerade kämpfen, es ist wirklich ein Kampf, bis die, sagen wir mal, 4 Jahre alt sind. Oder 5. Natürlich kommt es auch darauf an, dass wir selber die Wahrheit reden, dass das Kind die Wahrheit reden lernt. Wir müssen unterscheiden zwischen kindlicher Fantasie, manchmal so 3-Jährige fangen dann an, irgendwas zu erzählen, wo du sagst, wo hast du denn das her? Das ist aber auf alle Fälle nicht das, was stattgefunden hat. Oder richtigen Lügen. Entsprechend können wir nicht so eine kindliche Fantasie ganz hart ahnden und ganz schlimm jetzt da reinschlagen, du hast gelogen, sondern einfach ganz lieb korrigieren und sagen, pass mal auf, das hast du dir wirklich eingebildet oder wie kommst du denn auf die Idee? Und das andere, wo sie wirklich eine Lüge machen, wo sie es vielleicht zu ihrem eigenen Vorteil lügen oder so, dass man da sagt, du, pass auf, so geht's nicht. Ne? Das ist immer so frappierend für die Kleinen, dass die Mama alles merkt. Ihr Lieben, wir sind verpflichtet, alles zu merken. Klar, es ist nicht eine Sünde, das ist genau das, was wir tun sollen. Wir sollen alles merken. Ja, jedenfalls, wir sind einfach da, dass wir uns nicht manipulieren lassen. Und das ist, denke ich, die schwächste Stelle, wenn wir selber in unserer Persönlichkeit noch ein bisschen Heilung bedürfen, dass die Annahme von dem Kind nicht kommt. Und dass man dann doch lieber nachgibt, obwohl man weiß, es ist eigentlich jetzt falsch, hätte ich nicht machen sollen, aber damit das Kind wieder gut zu mir ist. Das ist gerade falsch rum. Dann wird das Kind zu dem, der faktisch die Anweisungen gibt, auch wenn es vielleicht erst 2 Jahre alt ist. Und das geht dann bis dahin, dass kleine Kinder ihre Mütter schlagen, weil sie nicht nach Hause gehen wollen, weil sie sich jetzt nicht anziehen wollen, weil sie jetzt nicht ins Bett gehen wollen. Ne? Also die kleine Hand rutscht schon mal aus und will dich schlagen, dann bist du in der Pflicht zu sagen, halt, am Handgelenk, so am Handgelenk, dass das Kind auch merkt, dass du es angefasst hast, zu sagen, pass auf, das war das letzte Mal. So nicht. Ich bin die Mutter, du bist Kind. Und das müssen wir einfach üben und lernen. Das Kind wird uns nicht immer böse sein. Das Kind weiß genau, dass es eine Grenze überschritten hat. Aber wenn es lernt, diese Grenze zu überschreiten, dann sind wir verloren. Versteht ihr? Das Kind lernt, die Grenze einzuhalten und es lernt, sich dementsprechend zu benehmen. Kommt das Nächste. Bescheidenheit, Fleiß und Großzügigkeit. Die Bibel redet davon, dass wir so sein sollen. Aber auch so eine Verhaltensweise kommt nicht vom Himmel gefallen. Wir sind, wenn wir jetzt auch mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und wirklich von Gott viele Dinge erwarten, die er in uns tun muss, schnell in der Lage, dass wir da passiv werden, sagen, das muss der Herr tun, der Herr muss das nicht tun. Wir sind gerufen, unsere Kinder zu solchen Eigenschaften zu erziehen. In Sprüche 11, Vers 2 steht, kommt Übermut, kommt auch Schande. Doch bei den Bescheidenen ist Weisheit. Und im Vers 24, 11, Vers 24, da ist einer, der ausstreut und bekommt immer mehr und einer, der spart, was recht ist, und es gereicht ihm nur zum Mangel. Also Geiz, ne? Großzügigkeit, Geiz. Was ist hier zu tun? Praktisch Bescheidenheit lehrt man kleine Kinder am einfachsten über Essgewohnheiten. Es geht nicht darum, dass wir denen nichts zu essen geben sollen, also bei weitem nicht, sondern wir lehren die Kinder, so mit Essen umzugehen, wie man achtungsvoll mit Dingen umgeht, die wir bekommen haben von Gott. Und wir Ältere von uns wissen noch, dass es weniger gab zu essen und dass man mit manchen Lebensmitteln wirklich gehaushaltet hat, weil es einfach nicht so viel davon gab. Und wir sind auch gerufen, unsere Kinder dort ein gutes, also dass Essen keine Selbstverständlichkeit ist, daran zu gewöhnen. Süßigkeiten zum Beispiel. Über Süßigkeiten kann man viel Erziehung geben oder auch Richtlinien geben, aber auch über andere Sachen, wo du sagst, wenn jetzt irgendwelche Joghurt oder Kompott, irgendwelche solche Sachen oder ich weiß nicht, was so in manchen Familien einfach ein bisschen was Extras ist, dass man darüber wirklich das Kind lehrt, zum Beispiel Bitte und Danke zu sagen. Das lernt nicht erst ein 6- und 8-jähriges Kind, das lernt ein 1,5-, 2-jähriges Kind. Das geht dort los, wo das anfängt mit Reden, Bitte und Danke. Und das ist nicht irgendwas Gesetzliches, das gehört dazu, um das Herz zu prägen. Ich bedanke mich für etwas, wenn ich etwas bekomme. Ne, beim Fleisch oder die Scheibe Leberwurst, na, sag fein, danke, schön. Aber das ist nicht affig, sondern das ist wichtig. Das Kind muss lernen, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe dann auch schon manchmal zu meinem Kind gesagt, wenn wir beim Bäcker waren und es hat jetzt kein Plätzchen bekommen, pass mal auf, die Frau muss dir das nicht geben. Wir sind hier Kunde, ich kaufe das Brot und wenn es dazu kein Plätzchen gibt, dann ist das in Ordnung. Und wenn du eins bekommst, sagst du bitteschön danke. Ne? Kann man dann mit einem älteren Kind durchaus so besprechen. Und das Kind lernt auch, was kleine Kinder schon lernen und was wichtig ist, dass sie akzeptieren, dass es Zeitgrenzen gibt. Ich will jetzt essen, jetzt habe ich Hunger. Versteht ihr? Es gibt Zeit zum Essen und Zeit zum Nichtessen. Und wenn du das Mittagessen noch nicht fertig hast, dann gibt's eben noch kein Mittagessen. Jetzt muss man abschätzen, ein kleines Kind hat kürzere Zeitabstände, um zu essen, als ein Erwachsener. Das ist wichtig zu wissen. Also ein kleines Kind kann nicht so viel in sich aufnehmen und hat deswegen vielleicht noch 3 Stunden, auch wenn es 2 Jahre oder 3 Jahre ist, wieder Hunger. Also sollte das Kind doch irgendwas bekommen. Aber wenn du sagst, wir essen in 2 Stunden oder in 1 Stunde Mittag, dann gibst du dem Kind natürlich jetzt nicht eine Riesenportion, damit das dann mittags nichts isst, weil doch tritt eine Gewöhnung ein, neben den Mahlzeiten zu essen und zu den Mahlzeiten nichts zu essen. Also da sind wir gerufen, das zu steuern, und das ist eigentlich einer der größten Kämpfe bei Kleinkindern, die Kinder daran anzugewöhnen, dass wir zu Essenszeiten gemeinsam essen. Natürlich sind wir auch gerufen, dass die Mahlzeiten dann eine schöne Sache sind und nicht einfach nur Kampf oder Gestreite oder schlechte Gespräche oder sowas. Ne? Das ist ganz klar. Wenn das Kind sich auf eine Mahlzeit miteinander nicht freuen kann, ist logisch, dass das erzwingt, wann anders zu essen. Aber wir müssen einfach sehen, dass wir dort eine gute Mischung haben aus dem Kompromiss zu sagen, kleinere Kinder brauchen öfters mal was zu essen und nicht nur zu den großen Mahlzeiten, wo wir als Erwachsene sagen, früh, Mittag, Abend. Aber es sollte auch so sein, dass sie wissen, wenn die gemeinsame Mahlzeit ist, dann wird auch gemeinsam gegessen. Und auch solche Sachen wie zum Beispiel, was essen wir, ist ein kleines Thema. Wenn ich das jetzt alles detailliert betrachte, dann stehen wir morgen früh noch hier. Aber wichtig, dass ein Kind lernt, dass alles gegessen wird. Ich habe kein Gift gekocht, deswegen kannst du das essen. Verstehen? Auch wenn das vielleicht wenig ist, weil es nicht jetzt gerade dein Geschmack ist. Aber irgendwann ist es vielleicht dein Geschmack und dann weißt du es gar nicht, weil du es ja noch nie probiert hast. Also geben wir dort auch eine gesunde Mischung aus Kompromiss und Konsequenz zu sagen, okay, du isst vielleicht Linsen jetzt nicht so gerne, okay, nur einen kleinen Teller. Das ist in Ordnung. Aber ein bisschen was wird davon gegessen. Und nicht ein Kind dazu zu erziehen, dass es seine Launen und seine, ach, das esse ich nicht, das trinke ich nicht, ausleben kann. Denn wenn so ein Kind erwachsen ist, ist es schwer umgänglich. Wenn also ein erwachsener Mensch dann nur Limonade und Apfelschorle trinkt und noch nie in seinem Leben mal Milch gekostet hat, das wird schwierig, ne? Das können wir uns als Erwachsene vorstellen, aber das ist was, was im Kindesalter anfängt, logischerweise. Also über das Thema Essen kommt viel Erziehung in Richtung Bescheidenheit, auch in Richtung Großzügigkeit, zu sagen, Kinder können teilen lernen, gerade bei Süßigkeiten. Komm, das teilen wir aus. Heute kommt der und der Freund zu uns, jetzt habe ich dir Gummibärlein gegeben, jetzt teilen wir die Gummibärchen aus an die anderen Kinder mit. Und sowas kann man mit Kleinen schon üben. Besonnenheit und Selbstdisziplin, ein nächster Punkt in unserem Charakter, der angelegt wird durch Erziehung. Im Sprüche 13, Vers 3 steht, wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben. Wer seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Wir sehen schon, dass Besonnenheit hier bezogen ist auf unser Reden, auf das, was wir sagen. Dann kommt Sprüche 16, 32, besser ein Langmütiger als ein Held und besser, wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Also diese ganze Erziehung, Geduld, Ehrgeiz, was schnell haben, was langsam haben, was besser können, was weniger gut können. Wir sind gerufen, das zu steuern und zu prägen. Hier im biblischen Muster steht, besser ein Langmütiger als ein Starker oder als ein Held. Und besser als wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Und dann im Kapitel 25, Sprüche 25, Vers 28, eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Das ist ein interessantes Ding und ich denke, das bezieht sich auf die Seele eines Menschen, der ohne Selbstbeherrschung ist, wo dämonische Einflüsse reinkommen können und Verwüstung anrichten und schlimmste Charaktereigenschaften etablieren können, die so nicht gekommen wären, wenn Selbstbeherrschung da gewesen wäre als Mauer um die Seele. Und das ist das, was wir unseren Kindern mitgeben können. Natürlich, in erster Linie zählt unser Vorbild. Natürlich zählt in erster Linie das, was wir vorleben. Wenn wir unbeherrscht sind und laufen, den anderen anschreien, irgendwelche Sachen in die Ecke krachen, weil uns jetzt gerade was nicht passt, das Kind übernimmt nicht das, was wir sagen, das Kind übernimmt das, was wir tun und sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Wenn ein Ehemann mit seiner Frau respektlos redet, Wenn der Sohn 8 Jahre alt ist, spätestens, oder schon 5, redet er genauso respektlos mit seiner Mutter. Versteht ihr das? Da ist wirklich die Frage, was ist das Vorbild? Und hier ist wieder klar, dass wir den Umgangston echt prägen und überwachen müssen. Für uns selber natürlich in erster Linie, aber auch zu unseren Kindern hin. Für die Väter ist es natürlich wichtig, dass sie die Mütter in Schutz nehmen. Oft hast du solche kleinen Griefen, die noch nicht 6 Jahre alt sind und sind schon so frech zur Mutter und respektlos gegenüber Größeren. Da ist eigentlich der Ruf an die Väter, und ich sage das jetzt einfach mal, obwohl es ja keinen echten Vater gibt, aber doch gibt es ja immerhin eine Aufnahme. Die Väter haben die Pflicht, die Mütter zu schützen. Und wenn das Kind respektlos war zu der Mutter, dann muss die Mutter sich nicht selbst verteidigen, sondern der Vater nimmt das Kind am Ohr mit raus und sagt, pass mal auf, das ist meine Frau und so redest du nicht mit der. Das ist einfach das, was den Vätern zusteht, was sie tun müssen. Die Kinder zu ermahnen im Umgang mit den Frauen gegenüber, weil wenn die Kinder älter sind, die behalten das bei. Sünden sind nicht in der Position, dass sie klein bleiben, sondern Sünden sind in der Position, dass sie wachsen und zunehmen. Und wir sind gerufen, das richtig anzugewöhnen oder richtige Umgangsformen beizubringen. Und wir wollen auch nicht in den Trugschluss verfallen, dass Zweijährige, die gerade reden gelernt haben, wo du sagst, wo kriegen die denn das alles her? Gerade reden gelernt haben, nicht wissen, dass sie frech waren. Die haben gerade 3 Worte gelernt und die wissen schon, dass sie frech waren. Die wissen vielleicht nicht direkt den Inhalt der Worte zu deuten, die sie gesagt haben, aber doch sind sie völlig im Klaren darüber, was abgegangen ist. Und man muss immer in dem Maße die Konsequenz bringen, wie auch der Anschlag war, sage ich jetzt mal grob gesagt. Man kann jetzt nicht das Kind, ja, du hast das und das gesagt, sondern nein, du warst frech. Erstmal ganz grob, abstrakt, so nicht. Der Ton war falsch. Und das ist in dem Moment schon mal ausreichend für ganz kleine Kinder, dort wieder die Korrektur reinzubringen. Und zu Selbstdisziplin und Gelassenheit, weil ich das vorhin gesagt habe, ist ganz wichtig, dass wir bei kleinen Kindern nicht solche uferlosen Zornesausbrüche dulden. Es ist auch sowas, wo du sagst, ja, wenn der Mensch von Grund auf gut wäre, wo kommt dieser Zornesausbruch her? Wie kann das Kind sich mit in 1,5 Jahren so gebärden, weil es jetzt gerade die Schuhe nicht anziehen will? Wie? Ne? Da gibt's also Aktionen, die sind wirklich, ja, besonders dann, wenn du in der Öffentlichkeit bist. Kinder wissen genau, du musst dir nicht sagen, wir sind jetzt im Kaufhaus und ich kann dir jetzt nicht die Ohren lang ziehen, also bitte benimm dich. Die wissen ganz genau, dass du dem jetzt nicht die Ohren lang ziehen kannst. Und deswegen benehmen sie sich ja auch gerade so. Liebe Muttis, lasst euch nicht erpressen. Wenn die Kinder noch ganz klein sind, gibt es natürlich kleine Maßnahmen. Sind sie älter, gibt es ältere Maßnahmen, schwerere. Wir müssen einfach sehen, dass wir hier nicht gelenkt werden von den Ausbrüchen unserer Kinder. Zornesausbrüche sind etwas, worüber auch kleine Kinder schon eine Mauer fallen lassen, wo dämonische Einflüsse Zorn bringen können. Versteht ihr? Man kann Zornesausbrüche sehen und je kleiner ein Kind ist, umso weniger kann man natürlich drüber reden, aber man kann sagen, pass auf, so läuft das hier nicht. Und ich lasse mich von deinem Zorn nicht erpressen. Das ist das eine. Wenn es merkt, dass es das nicht kann, ist oft schon die Grenze erreicht, dass es nicht mehr macht. Aber wenn es dann doch noch tut, aus Beleidigtsein, aus du hast meine Ehre verletzt, weil du nicht Ja gesagt hast, dann ist es einfach wichtig zu sagen, pass auf, ich bin die Mutter, ich mache hier die Ansagen und du machst, was ich sage. Und je kleiner ein Kind ist, muss man das noch nicht groß begründen. Je älter ein Kind wird, umso mehr kommt eine Begründung für eine Forderung dazu. Und wenn es ganz groß ist, das Kind, dann kommt die Begründung und das Kind kann daraus erkennen, warum du das verbietest oder warum du das nur erlaubst oder warum du eine Einschränkung gibst. Versteht ihr? Je jünger ein Kind ist, umso weniger Erklärung. Ist ja auch logisch. Die Vernunft ist ja noch am Wachsen, ist ja noch klein. Also, Wenn das Kind ein bisschen älter ist, kann es ganz klare Abmachungen geben zu Hause. Pass auf, wir gehen jetzt einkaufen. Das und das Regal, du weißt genau, wo die Gummibärchen liegen. Wir nehmen eine Tüte mit und das war's. Und ich möchte von dir nichts hören. Ich habe es auch schon mit einem Kind gemacht, dass ich gesagt habe, gut, wenn du jetzt nicht aufhörst, gehst ins Auto. Und dann habe ich meinen Einkaufswagen stehen gelassen, was ja schon doch gefährlich aussah für das Kind. Und habe es an der Hand genommen, sind in Richtung Ausgang gegangen. Und dann war es schon gut. Ich sage, ist es jetzt in Ordnung? Ja, alles klar. Es ist also wahrscheinlich auch in jeder Familie so, dass ein Kind im Kaufhaus blöd tut. Das ist normal. Die Erpressungsmanöver sind überall dieselben. Aber versteht, was ich meine. Ich meine, manchmal ist es auch so, du sagst, okay, für die Tafel Schokolade muss man sich jetzt nicht streiten, alles wird gut. Dann machst du es so. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, dass irgendwie so eine ganz schlimme Regel, jetzt müssen wir das alles so und so machen, sondern du musst wirklich sehen, wo dein Kind zu führen ist, wo du es mehr mit Zugeständnissen führst, aber doch konsequent bleibst, ohne erpressbar zu sein. Das Wichtige auch für diese Zornesausbrüche ist, dass du nicht wieder mit Zorn reagierst, du reizt das noch an. Und es ist manchmal, dass man auch selber zornig wird. Das macht einen manchmal wirklich zum Minna, dass ein Kind so ist. Und wir müssen uns einfach selber dann mal ganz kurz zurücknehmen, die Zeit geben, zu sagen, nee, das macht's jetzt nicht besser, wenn ich auch noch hier aufdrehe, dann ist der Spaß perfekt, sondern wirklich angemessen reagieren. Denn sonst begeben wir uns auf die Ebene des Kindes. Zorn, wieder Zorn, das nützt niemandem was, sondern sachlich die Sache erklären und wenn das Kind älter ist, auch erklären, warum hast du so reagiert? Also ich sag mal, viele Psychologen reiten da sehr drauf rum, dass man alle Gefühle ausbreiten und ausleben muss. Der Meinung bin ich nicht, aber ich denke schon, dass man mit dem Kind reflektieren kann, warum bist du so zornig geworden. Ne? Aber je nach Altersklasse, natürlich mit einem Dreijährigen, kannst du das nicht ausführlich behandeln. Du kannst auch sagen, jetzt ist gut. Wenn wir diesen Zorn freien Lauf lassen oder das quiekt wie angestochen oder das schreit und wirft sich auf den Boden, wenn wir das laufen lassen und sagen, okay, mach's einfach, ich schalte gerade ab, ich mach gerade meinen Lautstärkeregler auf Null, ich höre das nicht, dann lernen wir dem Kind, seine Launen auszuleben. Was ist das für ein Erwachsener, der seine Launen ausleben darf? Versteht ihr? Das Recht auf beleidigt sein. Du hast Nein gesagt. Das geht weiter für einen Lehrer in der Schule, das geht weiter für einen Ausbilder im Betrieb, der Nein sagen muss, logisch, das Stück musst du nochmal machen, du hast das schlecht gearbeitet. Das Recht auf beleidigt sein ist etabliert. Du hast mich persönlich angegriffen, ist gar nicht wahr, sondern man hat nur seine Handlung korrigiert, aber natürlich versteht ihr, was das für eine Folge hat. Ältere Kinder erziehen wir natürlich nicht auf diese Art, sondern wir erziehen sie, indem wir sie anleiten, Selbstdisziplin, genau, zu dieser Selbstdisziplin, indem wir sie ihnen Pflichten geben, indem wir sie Verantwortung übernehmen lassen für verschiedene Dinge. Das ist ein ganz wichtiger Teil, dass wir, je älter ein Kind ist, es umso mehr einbinden in das Familienleben. Leider ist die Tendenz bei uns eher so, dass je älter das Kind ist, umso kompliziertere elektronische Spielgeräte bekommt es, die viel Zeit kosten, um durchzusteigen, wie es funktioniert, und dann ebenso viel Zeit davor zu verbringen, Computer, Playstation etc. Wir sind dazu gerufen, das genauso nicht zu machen, sondern je älter unsere Kinder werden, umso mehr Verantwortung zu geben in dem Bereich, wo wir miteinander leben. Dass es sich nicht für sich lebt. Es gibt so viele, die nur mit sich selber beschäftigt sind und auch in der Gemeinde ist es sehr anstrengend mit solchen Menschen. Und wir haben unseren Teil dazu beizutragen, dass unsere Kinder so nicht werden. Dass sie darauf orientiert sind, was geht um mich herum ab? Welche Arbeit hat meine Mama? Was kann ich abnehmen? Vielleicht auch ein Haustier, vielleicht irgendwas, wo eine kleine Pflicht dazukommt, ein Instrument zu üben, zu lernen. Das sind wichtige Punkte, die zur Erziehung beitragen und Treue und Loyalität und Durchhalten fördern und hervorbringen. Und natürlich auch, wo das Kind dann anfängt, Erfolge schätzen zu wissen. wenn ich weiß, ich habe das geübt und heute habe ich das Vorspiel und das hat gut geklungen und der Lehrer hat mich gelobt, dann ist da was entstanden in dem Kind, wo ja, was eine Bildung bedeutet, eine Herzensbildung, die man nicht groß mit anderen Sachen ersetzen kann. Natürlich muss man mit älteren Kindern wirklich ausführliche Anleitungen geben, wenn man es gerade auf Arbeiten bezieht im Haushalt. Dann kannst du nicht sagen, geh mal in die Wohnstube und tu Staub wischen. Und dann kommt das Kind wieder, ich habe Staub gewischt und hat eben gerade bei dem schwarzen Fernseher da Staub gewischt. Und du sagst, du hast gar nicht Staub gewischt. Das ist ungerecht. Wir sollen, wenn wir die Kinder wirklich in den Haushalt gerade einspannen wollen und gerade für die, die zu Hause sind und nicht auf Arbeit gehen, sondern zu Hause die Arbeit gewöhnt sind, alleine zu machen, müssen wir einfach sehen, dass die Kinder Anleitung brauchen, das genauso zu machen, wie wir das wollen. Die können das ja auch nicht riechen. Und wenn es Anleitung gegeben hat, dann zu kontrollieren, ob es so geworden ist. Und wenn es natürlich nicht so geworden ist, ist nicht am Platze jetzt ganz dramatisch zu schimpfen und alles ist falsch und du hast das ja noch nie gekonnt, sondern einfach nochmal anzuleiten, wiederholen und durch Lob verstärken. Hier ist ganz wichtig, dass viel Ermutigung kommt und dass viel Verstärkung kommt durch Lob. Weil sonst, ja, bringt man nichts zustande. Also das, was ein Kind lernen kann, lernt es durch Vorbild und durch Lob und durch natürlich auch durch Korrektur. Aber ich denke, dass das Vorbild, das eigene Vorbild und das Kind zu loben und zu ermutigen, wirklich den größten Teil an positivem Effekt bringt für das Lernverhalten von dem Kind. Das ist natürlich auch in der Schule so und obliegt dem Lehrer, aber auch uns zu Hause, wir sind gerufen, das so zu machen. Noch ein Punkt, gelassenes Herz oder innere Sicherheit. Die Sprüche Kapitel 14, Vers 30 sprechen davon, ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Und wir kennen Menschen, die gelassene Herzen haben, denen geht faktisch nie was an und die leben irgendwie ruhiger. Stimmt's? Ja, aber man darf das nicht verwechseln mit Passivität. Ein gelassenes Herz, denke ich, ist innerer Frieden, der einfach da ist, weil Gott in unserem Herzen Frieden macht. Aber hier haben wir wieder ganz, wie schon bei den Vorangegangenen, das ist die Pflicht, dass unser Familienklima ein gelassenes Herz hervorbringen kann. Wenn ein Kind immer auf halb acht sein muss, wer jetzt mit wem streitet und zu wem ich mich besser stelle, da kommt kein gelassenes Herz raus, versteht ihr? Und deswegen ist wieder wie am Anfang, dass die Liebe wirklich die Grundlage für das ist, was wachsen kann. Natürlich, ein gelassenes Herz braucht man, besonders wenn die Kinder älter werden, oder die Kinder selbst brauchen das auch, die Kinder nicht zum Ehrgeiz zu erziehen, die Kinder nicht dazu zu erziehen, immer in Konkurrenz zu sein. Es geht schon im Kindergarten los, in der Schule wird es noch verstärkt und wir sind einfach dazu gerufen, dort Gelassenheit zu bewahren. Dass wir die Kinder begleiten, wie sie in ihren Fähigkeiten veranlagt sind. Und es gibt einfach Kinder, die haben in den Einfachgebieten größere Erfolge als in den anderen zu verzeichnen. Und unsere Verpflichtung ist, sie dort aufzubauen und zu ermutigen und ihnen dort das Lob zu geben, was sie in den anderen Fachgebieten vielleicht nicht kriegen können, weil sie einfach zu schlecht sind und weil man einfach sagt, gut, hier müssen wir uns irgendwie drüber wegretten, dass wir nicht sitzen bleiben, ne? Zensurenmäßig. Und dort aber die Gelassenheit an den Tag zu legen, dem Kind zu sagen, du wirst nicht daran gemessen, wie deine Zensuren sind, sondern ich hab dich lieb, weil du mein Kind bist. Und ob das jetzt eine 5 oder eine 3 war, macht an meiner Liebe zu dir nichts aus. Natürlich unterstützen wir keine Faulheit. Natürlich unterstützen wir nicht das Kind, das sagt, naja, der Herr Jesus wird mir schon helfen. Hat aber nie in das Buch geguckt, sagt, der Herr Jesus wird dir auch nicht helfen. Also entweder du bist fleißig und tust auch das, was dir zu tun zusteht, dann ist auch Gott an deiner Seite. Oder eben nicht. Aber die prinzipielle Annahme kommt davon, dass wir das Kind annehmen. Und gerade in unserer Zeit, wo jetzt wirklich der Leistungsdruck enorm zunimmt und auf die Kinder auch wirklich Anforderungen kommen, wo sie sich echt Dingen stellen müssen, denen wir uns wahrscheinlich nicht stellen mussten, ist es umso wichtiger, dass sie von zu Hause eine ganz fette Portion Annahme mitbekommen, eine ganz dicke Portion Liebe, wert geachtet zu sein. Gerade Mädchen, die in die Pubertät hineinkommen, die einfach dann nicht wissen, die Jeanshose ist zu eng oder zu weit oder ich ziehe das Oberteil nicht mehr an. Das hat niemand ein blaues Oberteil an in der Klasse. Die sind alle mit Schwarz oder sowas. Versteht ihr? Wir müssen einfach dem Kind lernen, pass auf, du bist mein liebes Kind. Und wenn du dich so wohlfühlst, darfst du gerne so gehen. Und wenn du nicht, dann kaufen wir was anderes oder irgendwie. Versteht ihr? Annahme und Sicherheit kommen von zu Hause. Und wenn wir das Kind dorthin schieben, dass sie sich Annahme und Sicherheit in der Schulklasse suchen muss, Leute, dann ist er tot im Topf. Versteht ihr? Dann ist, denn das geht hin und her und mal ist die Meinung dort und mal ist die Meinung dort. Und die Kinder zwischen der 5. und der 8. Klasse ungefähr, das ist ungefähr zwischen 10 und 13 Jahren, sind so hin und her gerissen und wissen nicht wirklich, wo sie stehen. Und ob sie schön sind und ob sie mit dem und dem reden oder nicht. Hier sind wir gefragt, reden, bestätigen, annehmen, den richtigen Weg zeigen, von der Bibel her sagen, du, Gott hat dich so gemacht, wie du bist und du bist schön, auch wenn dir jetzt vielleicht noch keine Brust gewachsen ist, die anderen haben schon eine ganz große. Das sind alles solche Probleme, ich sag's euch. Die Kinder sind davon abhängig, was sie sehen. Und alles ist nur visuell, alles ist nur ganz oberflächlich. Und ins Herz guckt keiner. Und das habe ich auch schon manchmal gemerkt, dass man dann erklären kann, pass auf, dass sich ein Mädchen so herausputzt und so aufdonnert und so freizügig ist mit seiner Weiblichkeit. Ich sage, hat das Mädchen einen Papa? Nee, schon lange nicht mehr. Die Mama ist geschieden seit vielen Jahren und, ne, oder vielleicht gerade erst. Vielleicht alles noch ganz frisch. Und dann kannst du dem Kind sagen, weißt du, das Mädchen sucht Annahme, das sucht Liebe. Und das ist der ganz, ganz falsche Weg, Liebe zu suchen. Und so kann man ein Kind innerlich aufbauen, dass es weiß, wie kann ich mich positionieren in meiner Klasse, wie kann ich mich positionieren mit Gleichaltrigen. Die Orientierung an Gleichaltrigen, die ja mehr und mehr in ist, auch mit irgendwelchen Musikgruppen, auch mit irgendwelchen anderen Stars, die so durch die Gegend fliegen. Das ist nicht das, was uns die Bibel sagt. Die Bibel sagt uns, dass wir unsere Kinder prägen durch unser eigenes Vorbild und durch das, was wir ihnen mitgeben. Ja, das sind wichtige Dinge, die dann später kommen, auch wenn es geht mit Rauchen oder dann gibt's Mobbing in der Klasse. Das ist nicht nur ein Ding für Erwachsene, das ist ganz genau für Kinder. Wenn ein Kind ein bisschen anders aussieht als andere Kinder, wird das gemobbt. Das ist nicht witzig. Und das macht große Angst und große Beschränkungen und große, ja, Furcht. Bis hin, dass wirklich leistungsmäßig gar nichts mehr geht und so. Und wir sind wirklich gerufen, dort an den Kern der Sache zu kommen. Warum die Hose so eng sein muss, das ist wahrscheinlich dann nur der oberflächliche Erfolg von einer tieferen Problematik, die einfach erstmal behandelt werden muss, von einer tieferen Wunde oder Unsicherheit, die einfach erstmal geklärt werden muss. So, noch ein Punkt, Hilfsbereitschaft. Da steht im Sprüche 31, Vers 8, öffne deinen Mund für den Stummen, für den Rechtsanspruch aller Schwachen. Und im Römer 12 steht, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist es Sünde. Also, es geht nicht nur um mich selbst. Und wir lernen unserem Kind, dass es nicht um es selbst nur geht. Je älter es wird, umso mehr kann man da geben. Sondern, dass es auch um den anderen geht. Und gerade, was ich eben erwähnte, was in der Schule eben oft auf Kinder einstürmt, vielleicht sogar schon im Kindergarten, aber da können sie es meistens noch nicht so gut in Worte fassen. Das ist, um Situationen dazu zu nutzen, hey, versetz dich mal in die Lage des anderen. Ne? Ist ein Kind immer traurig? Frag's doch mal, warum es so traurig ist. Ach, die sind erst hierher gezogen. Ach, das hat noch gar keine Freunde. Und so kann man reden und kann dem Kind lernen, hey, öffne deinen Mund für den Stummen. Und das sind alles Dinge, die über das Gespräch gehen, die über die Kommunikation gehen. Und wir wollen einfach dort investieren und wollen den Kindern das geben, dass wir sie prägen können. Wir sehen schon, dass unsere Erziehungsarbeit ganz viel darin besteht, dass wir Zeit investieren. Und die Tendenz in unserem Land und auch in der jetzigen Familienpolitik ist dort, dass wir gar keine Zeit mehr investieren. Am besten Kind kriegen ein Jahr ab in die Krippe, ab in den Kindergarten, ab in die Schule, in den Schulhort und weg von der Mutter, weg von den Eltern. Abends die 2 Stunden, in denen rettest du nichts mehr. Versteht ihr, bis das Kind dann ins Bett muss. Es ist natürlich nicht für jeden möglich, zu Hause zu bleiben mit einem Kind, weil die finanziellen Umstände das nicht hergeben oder weil vielleicht auch gar nicht ein Mann da ist, der das mittragen kann oder will. Aber wo es möglich ist, lasst euch durch den Kopf gehen und sagen, wie viel will ich Zeit mit meinem Kind investieren? Die Politik ist im Moment so, dass wirklich das alles an den Staat übertragen wird. Vaterstaat, klasse, schöner Vater. Ne? Versteht ihr was? Und wir sind irgendwo auch hier nicht von dieser Welt. Wir leben zwar hier, aber wir machen einen Unterschied. Wir haben nicht diese Maßstäbe, sondern wir wissen, dass ein Kind geprägt wird mit dem, wie wir sind. Aber wenn das Kind uns nicht sieht, weiß es ja auch nicht, wie wir sind. Versteht ihr das? Und ich sehe das so krass, dass Kinder überfüllt werden mit materiellen Gütern und die wissen auch nicht, wie ihre Eltern sind. Vielleicht ist es so manchmal besser so, aber im Großen und Ganzen, echt wahr, aber im Großen und Ganzen bringt das keine Beziehungen zustande, ein Kind sehr zu beschenken. Manchmal bringt ein kleineres Geschenk eine größere Beziehung als ein größeres Geschenk. Kommt ein bisschen drauf an. Und eine letzte Frage, wo ich noch ganz kurz dazu etwas sagen will, ab wann kann man sein Kind zum Glauben erziehen und wie? Und da steht im Sprüche 22, Vers 6, erziehe den Knaben seinen Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Was für eine Verheißung. Seinen Weg gemäß erziehen, das heißt in erster Linie, wie wir unseren Weg gehen, Jesus nachzufolgen, ihn lieb zu haben, dass wir unser Kind in diese Art und Weise auch erziehen. Und das geht los, ab wann das Kind zuhört. Das geht schon los beim Stillen. Das geht los mit den ersten kleinen Gesprächen, wenn man mit den 3 Bausteinen den Turm aufbaut und wieder runterfällt. Da geht das los, dass man sagt, der Jesus hat dich lieb. Wenn das Kind das erste Mal im Bett liegt und ein bisschen Fieber hat, kommen wir beten zusammen. Der Jesus macht dich wieder gesund. Und so geht das weiter, dass wir ein Fundament des Glaubens in das Herz des Kindes legen. Was das Schöne ist, das Kind ist nicht religiös verprägt, preis dem Herrn. Aber jetzt sind wir gefordert, es auch nicht religiös zu verprägen. Und das ist wirklich die Sache zu sagen, alles was Substanz hat, alles was echt ist, alles was funktioniert, das ist nicht religiös. Alles wo ich sage, ich habe gebetet, Gott hat geantwortet. Das ist einfach das, worauf auch später unser Kind unseren Glauben noch einmal prüfen wird, wenn es in die Pubertät kommt. Und dazu hat es ein gutes Recht. Weil alles das, was wirklich funktioniert und von Gott ist, das bleibt ja auch bestehen. Und daran nimmt sich ja auch ein Kind gerne ein Vorbild, weil es gibt so wenig wirklich gute und sinnmachende Vorbilder, dass es das leicht lernt zu unterscheiden. Auch später, wenn es älter wird, lernen wir dem Kind zu unterscheiden, hey, das mit den Hexen ist total hässlich. Oder das mit den Pokémons, das ist total hässlich. Oder was auch immer auf unsere Kinder im Moment einstürmt an okkulten Dingen, schon im Kindergartenalter ist eine große Frage, ein Kind in den Kindergarten zu geben, weil die Einflüsse immer schlechter werden und man das schwer noch steuern oder beeinflussen kann, was das Kind wirklich mitkriegt und trifft. Aber das unterscheiden zu lernen, hey, so niedlich wie der kleine Teufel aussieht, das wollen wir trotzdem nicht. Wir haben damit nichts am Hut. Ne? Wir haben den Herrn Jesus lieb. Das kann ein kleines Kind schon sehr gut verstehen. Oder auch, wenn man sich gestritten hat, was ja vorkommt, wenn man einen Konflikt hatte, den man austragen musste, dann abends zu sagen, du, lass uns doch mal zusammen beten. Ich bin ein bisschen traurig drüber, dass wir heute so viel Unfrieden hatten. Und dann dem Kind zu zeigen, hey, das hat dem Herrn Jesus auch nicht gefallen. Wir wollen um Vergebung bitten. Solche Formulierungen fallen kleinen Kindern sehr schwer. Also das können die kaum, also außer Danke, Herr Jesus, kriegen die eigentlich kaum was groß raus. Und je älter die werden, umso mehr kriegen sie das mit. Aber wir können ihnen vorsprechen. Unsere lieben Kinder und Mitarbeiter zu Hause haben das als Popcorn-Gebet bezeichnet. Und das ist ein gutes Gebet. Zu sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir. Und dann kann das Kind das nachsprechen. Weil so eine Formulierung ist für so einen kleinen Kopf noch ein bisschen zu hoch. Aber doch weiß es, was du meinst. Also kommt Erziehung zum Glauben im Alltag nebenbei. Im Kaufhaus was mitzunehmen, was ich nicht bezahlen will, das geht nicht, das gibt's nicht. Ganz einfache Lektion stehlen, fällt aus. Oder sowas, ne? Ganz wichtig, Geschichten vorlesen, zusammen singen, zusammen beten. Zeit auch dort investieren, abends gerade, wenn es ins Bett geht. Gerade die Sache, dass Kinder wirklich Unfrieden schwer verkraften. Es ist einfach so, jedes Kind verkraftet das schwer. Und wenn Unfrieden in der Luft ist, abends Frieden zu machen, indem wir beten und vielleicht noch eine kleine Geschichte aus der Kinderbibel lesen, das ist für ein Kind lebensnotwendig. Man kann nicht einfach das Kind dann so stehen lassen, mit dem, ja, heute war es eben nicht gut oder heute war es eben doof oder du hast heute wirklich das und das gemacht und damit gehst du aus dem Zimmer und lässt das Kind hängen. Das ist richtig böse. Das ist auch was, wo eine Kinderseele sehr, sehr verletzt wird. Ich möchte noch mal ganz kurz, weil das jetzt gerade auch zu diesem Thema kommt, körperliche Züchtigung, ist es durchaus biblisch, das zu tun, nicht mit Misshandlungen, nicht mit irgendwelchen außerirdischen Aktionen, sondern einfach wirklich mit einem kurzen Schmerz. Und je kleiner ein Kind ist, umso kürzer muss der Schmerz sein, versteht ihr? Das kann manchmal bloß ein kleiner Klaps aufs Bein sein, wo du sagst, aha, kapiert, gut, Diskussion beendet. Aber nicht irgendwann, sondern wirklich zeitnah, nicht im Zorn. Prügeln fällt sowieso ganz und gar aus, gibt's nicht. Sehe ich absolut so. Und wenn noch Charaktereigenschaften in uns selber sind, wo wir sehen, ich bin da ganz schwach und ich wäre schnell sehr zornig, dann bin ich nicht in der Position, mein Kind zu schlagen. Ihr Lieben, dann kann der Teufel uns wirklich hinreißen dazu, das Kind mehr zu schlagen, als es überhaupt notwendig war und als es einen guten Effekt hervorbringt. Das andere ist, dass wenn Kinder noch ganz klein sind, wo ja am meisten Konflikte auftreten und es hat noch eine Windelhose, auf der Windelhose lacht sich das Kind ja halb tot, dann muss man schon mal das Bein nehmen, ne? Oder irgendwo anders. Wichtig ist, nicht ins Gesicht schlagen, so gut wie es geht. Gut, manchmal sagst du, okay, das war frech, jetzt gibt's ein paar auf den Mund. Aber das ist nicht so doll, dass irgendwas au weh ist, also dass irgendwas verletzt wird. Aber ins Gesicht schlagen ist nicht. Und auch nicht, möglichst nicht, wenn Freunde oder jemand anders dabei ist. Weil das Kind das ziemlich demütigt und das ist keine gute Aktion. Für das Kind ist es gut, gerechterweise, das mal mit um eine Ecke zu nehmen, wenn es jetzt gerade auf dem Spielplatz ist oder so irgendwo passiert ist, dass man sagt, pass auf, so nicht. Und dann ist man auch selber schon wieder in der Position, nicht aus Affekt heraus zu handeln, ganz wichtig, dass man wieder runterkommt und dann sachlich Strafe gibt. Dann weiß das Kind, die Mama hat mich lieb, die hat mich jetzt nur bestraft. Die Liebe ist trotzdem noch da. Und meistens ist das Kind dann auch schnell in der Lage zu sagen, dann soll es aber auch gleich wieder gut sein. Dieses gleich wieder gut muss man dann abschätzen, wie schnell es wieder gut sein darf. Weil das kann das Kind auch schnell als Druckmittel ausüben. Aber wir dürfen dem Kind nicht verwehren, dass es wieder gut sein darf. Versöhnung muss schnell wieder her. Je jünger das Kind ist, umso schneller. Ne? Das ist wichtig, nicht den Tag vergehen lassen, Abend, und das Kind mit diesem Unfrieden oder mit diesem Misserfolg ins Bett schicken. Das geht gar nicht. Sondern wirklich das zusammen bereden, beten, und dann ist es wieder gut. Und je älter ein Kind ist, umso weniger Sinn macht irgendein Schlag. Also, wenn man jetzt schon von Schlägen spricht oder dass das Kind wirklich körperlich Schmerzen erleiden muss, dann ist das ab 5 Jahre gegessen, weil oder ab 6 Jahre, je nachdem, wie auch das Kind charakterlich gelagert ist. Aber wenn du das wirklich konsequent erzogen hast, dann ist dann eine Zeit gekommen, wo sowas nicht mehr notwendig ist. Dann kannst du es vielleicht schon noch mal am Oberarm nehmen und so, dass es auch gemerkt hat, aha, das war der Mama ihre Hand an meinem Oberarm, durchaus. Aber in der Regel ist dann die Zeit der körperlichen Züchtigung so vorbei. Also ich habe es schon erlebt, dass ältere Männer ihre großen Jungs geschlagen haben, die waren 14, 15. Also das ist lächerlich. Wenn er zurückschlägt, ist der Vater im Eimer. Also das ist wirklich, ne? Versteht ihr, was ich meine? Und das Kind weiß das auch zur Not. Also da halb Jugendliche, fast ganz pubertierende Jugendliche. Versteht ihr, was ich meine? Diese Erziehung, diese körperlichen Schmerzen, die man manchmal zufügen muss, um eine Korrektur zu bringen, um auch zu zeigen, hey, das war über die Grenze, das geschieht im kleinen Alter. Und wie gesagt, nicht mörderisch ausholen aus irgendwelchen Affekt oder eigener Verletzung heraus oder meine eigene Ehre ist verletzt. Das sind alles solche Dinge, wo wir wirklich dran wachsen müssen und sagen, Herr, vergib mir. Und manchmal muss man auch das Kind um Vergebung bitten. Kommt vor, dass man doch aus dem Affekt heraus gehandelt hat und dann muss man sagen, du, wir hatten heute das und das, ich hab zu doll reagiert, das tut mir leid. Wenn das Kind lernt, dass du dich bei ihm entschuldigst, dann kann es sich auch selber mal entschuldigen. Sich entschuldigen heißt immer, dass man sich demütigen muss. Und Kindern offensichtlich fällt es auch sehr schwer, sich mal bei jemand anders zu entschuldigen. Also meinen Kindern jedenfalls. Das müssen sie aber lernen. Und das lernen sie am besten dadurch, dass du das auch vormachst. Versteht ihr, was ich meine? Unser Vorbild ist das, was das Kind prägen wird. Und ich denke, dass das auch unsere Herausforderung ist als Gemeinde, dass wir durch unseren Umgang miteinander und durch dem, wie wir leben in der Gemeinde, auch unseren Kindern in der Gemeinde unser Vorbild geben. Versteht ihr, der Kinderdienst kann es nicht richten im Sinne von erziehen, aber der Kinderdienst ist unheimlich notwendig, um den Kindern die Gemeinschaft zu geben mit anderen Kindern, die auch den Herrn Jesus lieb haben. Und wenn die das lernen, dass das also nichts Exotisches ist, sondern was Gutes, was der Mensch gebrauchen kann, wo man unterscheiden kann, was böse und was richtig ist. Und wo man lernt, Maßstäbe zu setzen, die man sonst nicht gesetzt bekommt, dann gibt das den Kindern eine Gemeinschaft und eine Freundschaft, die ist unabdingbar in dieser ganzen verkehrten Welt. Das nächste ist, dass man unseren Kindern im Kinderdienst auch zu lernen, dass sie mit dem Heiligen Geist leben, dass sie in Sprachen beten, dass sie wirklich hören, was der Heilige Geist in ihr Herz hinein sagt. Und das kann man kultivieren, solange die noch klein sind, im Vorschulalter. Da muss man nicht erst warten, bis die 14 sind. Das geht bei den Kleinen. Die fassen das ganz schnell auf. Du sagst, guck, es gibt eine Gebetssprache, die gibt uns der Herr Jesus. Der Heilige Geist will das dir schenken. Und dann wird gebetet und das Kind lernt das. Das geht. Und wenn das Kind das schon lernt, bevor es in die Schule kommt, dann hat es schon eine innere Stabilität und Festigkeit, mit dem Herrn Jesus tatsächlich zu reden und zu leben. Das ist genial. Und das ist immer wichtiger in dieser Zeit von Bosheit und Okkultismus und von schlechten Dingen, die auf unsere Kinder einstürzen. Und ich denke einfach, dass wir hier gerufen sind, unseren Kindern das zu lernen, weil sie sind unsere Gemeinde morgen. Wenn wir hier nicht mehr das drehen können, dann müssen unsere Kinder dort vorwärts gehen. Und wir sind noch dabei und wir können sie beraten und wir können sie begleiten, aber doch sind sie die, die das als nächstes tun müssen. Und wir wollen nicht, dass die erst über eine Drogenreha oder über irgendwelche anderen Aktionen zurückkommen zum Herrn, sondern sie sollen gleich beim Herrn bleiben und noch viel schneller und viel effektiver und viel besser mit ihm vorwärts kommen. Und das ist das, was wir tun mit Kindererziehung. Das ist das, was wir ein Stück in der Hand haben, wie wir sie prägen können und wie sie lernen können. Und ich will einfach sagen, dass es möglich ist, wenn wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. Keiner kann das von sich aus und wir haben alle da unsere Defizite, die irgendwo mit reinfließen, aber der Heilige Geist ist wirklich treu. Und wo wir sehen, dass vielleicht Sachen schon schräg gelaufen sind und so, Gott kann immer heilen, wenn wir bereit sind, umzukehren und zu demütigen, zu sagen, Herr, ich habe hier so was Falsches gemacht. Bitte vergib, dann kommt dort Gott rein und der Heilung kommt in Gang. Und das müssen wir einfach immer wieder tun. Das ist nicht was, wo man einmal betet und dann ist es geklärt, sondern das ist ein Prozess und auf dem Weg befinden wir uns. Und deswegen will ich euch Mut machen, dass es so funktionieren kann. Ja, lasst uns mal zusammen beten. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass bei dir wirklich Freiheit ist, dass bei dir Freude ist. Wir preisen dich, Herr, dass du unsere Herzen siehst, wo wir Fragen haben, wo wir nicht wissen und wo wir deine Hilfe brauchen. Und wir wollen dir das geben, Herr, und sagen, gib du uns diese Gnade, dass wir von dir geprägt sind, dass wir von dir her erkennen, in welcher Situation wir uns befinden, wie du das beurteilst. Ich danke dir, dass du uns hilfst zum Erziehen, dass du uns hilfst, Gemeinschaft zu haben. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Und ich will jetzt alle segnen, die hier sind. Ich preise dich, Jesus, dass du mit jedem gehst, dass du jeden in seiner Situation tröstest und Wegweisung gibst, die er braucht. Ich danke dir für diese Zeit jetzt miteinander. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst, Jesus. Dir sei die Ehre. Amen.